Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus und der tschechische Außenminister Cyril Svoboda sind heute zu gemeinsamen Gesprächen über ihre Einstellungen zur Europäischen Union zusammengetroffen. Grund des Treffens war, dass Klaus Svobodas Äußerungen über seine Einstellung zur europäischen Integration als beleidigend bezeichnet hatte. An seinen Aussagen ändere sich nichts, sagte Außenminister Svoboda nach dem heutigen Treffen. Svoboda hatte nach seiner Rückkehr aus Athen gesagt, dass Václav Klaus oberflächliche und unvollständige Informationen über das derzeitige Geschehen in der Union habe. Klaus hatte in Athen unter anderem gesagt, dass Tschechien nach seinem Beitritt einen Teil seiner Souveränität verlieren werde. Spannungen zwischen dem Präsidenten einerseits und dem Außenminister und dem Premier andererseits waren bereits im Laufe des informellen Treffens in Athen zur Unterzeichnung der Beitrittsverträge deutlich geworden. Die lettische Außenministerin Sandra Kalniete wird während ihres heutigen Besuchs in Prag vor allem über die Erweiterung der Europäischen Union sowie die Sicherheitspolitik verhandeln. Sie wird in Prag mit tschechischen Spitzenpolitikern zusammentreffen. Lettland wird als letztes Kandidatenland ein Referendum über den EU-Beitritt abhalten, und zwar erst im September, da die Unterstützung der lettischen Bürger die niedrigste unter den Beitrittskandidaten ist. Die Verwaltung der tschechischen Flughäfen hält für ihre Angestellten eine ausreichende Anzahl von Mundschutz gegen die Lungenentzündung SARS bereit. Bisher wurden allerdings noch keine zugeteilt, informierte heute eine Sprecherin, die Nachrichtenagentur ČTK. Einer der Gründe, warum der Mundschutz nicht verteilt wurde, ist der, dass die Angestellten der Verwaltung nicht in Kontakt mit den Reisenden kommen. In der Tschechischen Republik ist die Erkrankung bisher nicht aufgetreten. Die Stürmer Jaroslav Jágr und Robert Lang werden das tschechische Eishockey-Team bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland nicht unterstützen. Die beiden Kollegen aus Washington Capitals teilten dies heute nach dem Ausscheiden aus der ersten Runde des Stanley Cups dem Trainer Slavomir Lenner mit. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie nun Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Präsident Václav Klaus wird am Mittwoch in Wien den letzten aus der Reihe seiner Antrittsbesuche in die Nachbarländer abstatten. Die im Ausland lebenden Tschechen können nicht am Referendum über den EU-Beitritt Tschechiens teilnehmen. Im Rahmen unserer Miniserie Meinungen zum Irakkrieg äußert sich der tschechische Historiker Pavel Kolář. Und nach 60 Jahren wurde die Kirche im Prager Emmauskloster wieder geöffnet. Die sind die Hauptthemen des Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir das Hörerforum. Knapp zwei Monate nach seiner Wahl in das Präsidentenamt beendet Václav Klaus am Mittwoch mit einem Staatsbesuch in Wien die Reihe seiner Antrittsbesuche in den Nachbarstaaten der Tschechischen Republik. Was man sich auf österreichischer Seite von diesem Besuch erwartet, fragte Silja Schultheiß, den Presseattaché der österreichischen Botschaft in Prag, Magister Gregor Schusterschitz.
Wir erwarten uns im Wesentlichen die Fortsetzung des konstruktiven Kurses in den bilateralen Beziehungen, wie gerade vor wenigen Wochen durch die Besuche von Nationalratspräsident Kohl und Bundeskanzler Schüssel hier in Prag eigentlich sehr eindrücklich eingeleitet wurde.
Können Sie etwas über die Gesprächsthemen sagen, die dort auf dem Programm stehen?
Also es wird hauptsächlich um die zukünftige Zusammenarbeit in der Europäischen Union gehen. Wir sind ja gerade wenige Tage nach der Unterzeichnung des Beitrittsvertrages in Athen. Und wichtig wird sein, wie gerade kleinere und mittlere Staaten im Rahmen der Europäischen Union kooperieren können.
Nach dem letzten Besuch von Václav Havel in Wien haben hier die Zeitungen kommentiert, dass wenn es nur die Beziehungen zwischen dem österreichischen und dem tschechischen Präsidenten gäbe, dass dann die österreichisch-tschechischen Beziehungen ganz hervorragend wären. Erwarten Sie jetzt mit dem neuen Präsidenten Václav Klaus eine Veränderung?
Also Präsident Klestil und Präsident Klaus kennen sich ja schon sehr lange durch eine Vielzahl von Treffen. Das wird das erste Treffen sein, wo Václav Klaus Präsident der Tschechischen Republik ist. Insofern treffen sich nicht zwei Unbekannte. Generell erwarten wir uns auch schon aus der Vergangenheit der beiden Personen her eigentlich eine Fortsetzung der traditionell ausgezeichneten Beziehungen auf Präsidentenebene.
Glauben Sie auch, dass Präsident Klaus es vermögen wird, genauso wie Havel in Zeiten, wo die Beziehungen vielleicht einmal nicht so gut sind, auf anderen Ebenen hier einen Ausgleich zu schaffen?
Ich glaube, das hat Václav Klaus eigentlich schon bewiesen, gerade in den Zeiten der unglücklichen Sanktionen der EU-14, denen sich ja die tschechische Regierung damals angeschlossen hat. hat Václav Klaus den damaligen Ministerpräsidenten Semmern sehr scharf kritisiert für diese negative Haltung gegenüber Österreich. Und ich glaube, damals hat er wirklich bewiesen, dass er auch ein Freund Österreichs ist und eben hier auch dafür einstehen kann. Auch seine Rede Mitte März zur Frage der Vertreibung der Sudetendeutschen spricht, glaube ich, eine klare Sprache.
Zu aufwendig und zu teuer seien im Ausland organisierte Wahlen für die dort lebenden Tschechen, argumentiert die tschechische Regierung. Deshalb wird im Gegensatz zu den Parlamentswahlen beim bevorstehenden Referendum nicht die Möglichkeit bestehen, Stimmen in den Botschaften der Tschechischen Republik abzugeben. Von einem Briefwahl ganz zu schweigen. Obgleich die Regelung für das Referendum vom Senat mit 59 von 61 Stimmen eindeutig angenommen wurde, zeigten sich einige Senatoren unzufrieden mit dieser Lösung. Katrin Sliva berichtet.
Die Senatoren haben über ein ganzes Paket an Regelungen abgestimmt, die die Durchführung des Referendums betrafen. Die Entscheidung über die Wahlmöglichkeiten für im Ausland lebende Tschechen war eine davon. Einige der Senatoren übten deutliche Kritik gegen diesen Vorschlag. Senator Edward Odrata, der jahrelang in Kanada lebte, äußerte beispielsweise am Donnerstag erzürnt:
Kdo je za to odpovědný? Kdo s tím už konečně něco udělá?
Wer ist für diese Wahlbedingungen verantwortlich? Wer unternimmt endlich etwas gegen sie? Natürlich werden wir das jetzt mit unseren Stimmen absegnen. Und in 2 Jahren stehen wir wieder vor diesem Problem und wir werden es wieder genauso blöd anpacken.
Trotz der vehementen Kritik stimmte nur einer der Senatoren gegen den Entwurf. Es handelt sich um Martin Meistrik, der gegenüber Radio Prag begründete, worauf dieses Stimmverhalten zurückzuführen sei. Die Senatoren haben ihm zufolge nur deshalb dafür gestimmt, weil
Man uns unter Zeitdruck gesetzt hat. Hätten wir nicht dafür gestimmt, wäre das gesamte Referendum gefährdet gewesen. Termine hätten nicht eingehalten werden können und so weiter. Das ist bereits das dritte Mal, dass ich im Senat erlebe, dass wir aus zeitlichen Gründen in die Ecke gedrängt werden und bei der Abstimmung weder unserem Gewissen Folge leisten, noch eine wahrhaft diplomatische Entscheidung treffen können.
Das Wissen um diese Bedingungen hat Martin Meistrik selbst jedoch nicht daran gehindert, sich als einziger Senator dennoch mit seiner Stimme gegen diese Regelung auszusprechen. Was waren seine Gründe?
Ani 13 let po změně režimu neumožňujeme volit.
Auch 13 Jahre nach der Samtenen Revolution ist es unseren im Ausland lebenden Landsleuten noch immer nicht möglich, sich an den Wahlen hier zu beteiligen. Es besteht zwar die theoretische Option, zu einer tschechischen Botschaft zu fahren, sich dort einen Wahlschein aushändigen zu lassen und anschließend zur Stimmabgabe in die Tschechische Republik zu fahren. Aber wenn Sie beispielsweise in den USA leben, dann nützt Ihnen das nur bedingt etwas. Und meiner Meinung nach ist das eine derart ignorante Haltung den Tschechen im Ausland gegenüber, dass ich mit meiner Stimme darauf aufmerksam machen wollte, als Geste.
Der Senat hat die Regierung aufgefordert, möglichst bald eine Änderung der bisherigen Wahlbedingungen vorzunehmen. An den Bedingungen für das Referendum ändert das aber nichts mehr.
Im Rahmen der Miniserie zu den Meinungen verschiedener Tschechinnen und Tschechen über den Irakkrieg kommt heute Pavel Kolář zu Wort, ein junger tschechischer Historiker, der derzeit in Berlin lebt und an der Universität im benachbarten Potsdam tätig ist. Gerald Schubert hat mit ihm gesprochen.
Mit Pavel Kolář über den Irakkrieg zu sprechen, ist nicht nur deshalb besonders interessant, weil er als Historiker einen fachspezifisch geformten Blick auf politische Entwicklungen hat, sondern vor allem deshalb, weil er Tscheche ist, der in Deutschland lebt. Aus dieser Perspektive kann er einiges sagen zu den viel diskutierten Unterschieden zwischen den Meinungsbildern in den beiden Ländern. Nach einer ersten persönlichen Einschätzung jenes Krieges befragt, bringt Kolář auch gleich seine momentane Einbettung in die deutsche Medien- und Meinungslandschaft ins Spiel.
Ich lebe in Deutschland und bin vom deutschen Milieu, vor allem von deutschen Einsichten, stärker beeinflusst, auch von den tschechischen. Das kann auch eine bestimmte Rolle spielen. Also meine persönliche Ansicht war, dass ich vom Anfang gegen den Krieg war. Also mir war das Verhalten der deutschen Bundesregierung ziemlich nah. Und das ist so geblieben, auch nach dem raschen Sieg der Alliierten im Irak, weil es ist nicht nur um also einmalige Sache geht, sondern um die also Weltordnung an sich. Also ich teile die Meinung, dass es ein völkerwidriger Krieg war und dabei bleibt es.
Die Haltung vieler tschechischer Intellektueller, die sich nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen mit diktatorischen Systemen immer wieder mit den USA solidarisch erklären, kann Kollars als Historiker zwar nachvollziehen. Ein wirklich gangbarer Weg in die Zukunft zeichnet sich in einer solchen, oft sehr einseitigen Orientierung jedoch nicht ab.
Diese proamerikanische Einstellung zieht überhaupt nicht in Betracht die unsere wirtschaftlichen Interesse, unsere kulturellen Interesse und so weiter und so fort. Ich meine, natürlich sind die USA für uns wichtig, also historisch und auch also aus Sicherheitsperspektive. Auf der anderen Seite wirtschaftlich und politisch, ohne Deutschland, Frankreich und andere also Länder in Europa können wir einfach nichts machen. Also das, ich würde sagen, wenn man pragmatisch ist, muss man einfach einen Kompromiss finden. Und das gilt auch für die tschechische Politik.
Aus einer solchen historisch und geopolitisch motivierten Pragmatik heraus entsteht freilich auch manchmal der Eindruck des Lavierens, der Entscheidungsschwäche, der Desorientierung. Aber für Kollars ist das eigentlich nur normal.
Ich würde sagen, es ist wirklich für so ein kleines Land wie Tschechien nicht so einfach, ganz eindeutig sich eine Partei zu ergreifen. Und das ist hoffentlich nicht irgendwie opportunistisch, das ist wirklich realistisch.
Übrigens, dieselbe Pragmatik fordert Kollars auch in der Sicht von außen, also im Blick der Deutschen oder der Franzosen auf die Tschechische Republik. Ihr und anderen EU-Kandidatenländern war ja gerade im Zusammenhang mit der Irak-Krise manchmal mangelndes Europabewusstsein vorgeworfen worden. Die noch recht frischen Erinnerungen jener Staaten an die kommunistischen Diktaturen, die sich im US-amerikanisch dominierten Westen ihr Feindbild aufgebaut hatten, kommen dabei oft zu kurz.
Für Deutsche oder für umso weniger für Franzosen ist es nicht klar. Die verstehen nicht, warum einfach die Erfahrung von 89 so wichtig war für diese freundschaftliche Einstellung gegenüber den USA. Also das betrifft auch Präsident Havel. Das ist eine Lebenserfahrung, vor allem der Intellektuellen. Und das erklärt eigentlich auch diese unterschiedliche Stellung gegenüber dem Krieg von Deutschland oder von deutschen Intellektuellen. Auf der anderen Seite, also die Meinungsumfragen über den Krieg, also bei uns 80% der Bevölkerung gegen den Krieg, das ist genauso viel wie in Deutschland. Also in diesem Sinne gibt es keinen Unterschied. Das ist auch für mich also sehr erstaunlich und sehr interessant. Und das, also die Soziologen sollten und Politologen sollten weitere Vergleiche zwischen den beiden Gesellschaften ziehen.
Das tschechische Filmzentrum in Prag, das eine private Initiative tschechischer Filmproduzenten ist, promotet heimische Filmemacher. Wie sich die tschechische Filmkunst auf dem Internetpark durchsetzt, darüber berichtet Katrin Sabina.
Vera Chytilova oder Jiří Menzel, das sind Namen, die nicht nur auf internationalen Filmwettbewerben präsent waren, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen erhielten. Jiří Menzel wurde sogar für seinen Film Liebe nach Fahrplan mit dem Oscarpreis bedacht. Wie aber steht es gegenwärtig um die tschechische Filmkunst? Im September letzten Jahres nahm das tschechische Filmzentrum in Prag seine Tätigkeit auf. Diese Institution propagiert die tschechische Filmproduktion auf dem internationalen Markt. Ich sprach mit Direktorin Jana Czernik.
Frau Czernik, wie steht es mit der tschechischen Filmszene im internationalen Filmwettbewerb?
Ich denke, einmal sind es zwei Sachen. Im tschechischen Film, was das Potenzial angeht, geht's gut. Was seine Position im Ausland angeht, ist es schwierig. Trotz einiger Filme, die es im letzten Jahr geschafft haben, internationale Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Kivokev Celi, Wilde Bienen in Rotterdam, ein Erstlingswerk. In diesem Jahr hatten wir auch in Berlin im Internationalen Forum des Jungfilms einen Dokumentarfilm. Ich denke, es kommt langsam, aber es braucht noch ein bisschen Zeit.
Auf der 53. Berlinale, die im Februar stattfand, war auch ein tschechischer Beitrag präsent. Wie kam der tschechische Film Der Schlüssel zur Bestimmung von Zwergen an?
Er kam sehr gut an, wie ich sehen konnte. Ich bin auch jedes Mal zu den Vorstellungen gegangen, habe mir angehört, wie die Zuschauer mit dem Hauptdarsteller diskutiert haben, was zugleich auch der Sohn war über des Mannes, nämlich Pavel Juracek, über den der Film gemacht wurde. Ein wunderschöner, poetischer Film, dem es gelingt, die damalige politische Situation mit der persönlichen von Juracek zu verbinden in einer wirklich sehr berührenden Weise.
Vor 6 Monaten nahm das tschechische Filmzentrum die Tätigkeit auf, den tschechischen Film zu promoten. Wie beurteilen Sie die bisherige Resonanz, Frau Czernik?
Es funktioniert ganz gut. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber um es mal kurz zu erklären, unser erster internationaler Auftritt war eigentlich auf dem europäischen Markt in Berlin. Und dort waren wir mit einem Stand vertreten und haben vor Ort eigentlich gesehen, was ist, wie wichtig das ist, Kontakte zu knüpfen und vor Ort zu sein, den Katalog zur Hand zu haben, mit den Leuten, die Festivalprogramme zusammenstellen, zu sprechen und einfach zu kommunizieren.
Nach mehr als 60 Jahren wurde am Ostermontag in der Kirche in der Prager Benediktinerabtei Emmaus wieder eine Messe gelesen. Zu dem feierlichen Gottesdienst versammelten sich Hunderte von Menschen, darunter auch viele Touristen, die sich die einzigartige Möglichkeit nicht entgehen lassen und die renovierte Kirche sehen wollten. Diese hat ähnlich wie das Klosterareal eine bewegte Geschichte. Seit 1941 diente die Kirche der Jungfrau Maria und des heiligen Hieronymus nicht mehr ihren Zweck. Damals wurde die Kirche von den Nazis beschlagnahmt. Der Abt und einige weitere Ordensbrüder wurden ins Konzentrationslager Dachau verschleppt, wo Abt Arno Schwickokal im Jahre 1942 verstorben ist. Im Klosterareal hatte seinerzeit das Deutsche Rote Kreuz seinen Sitz und es wurden dort auch Werkstätten für die Kriegsproduktion errichtet. Am 14. Februar 1945 wurden die Gebäude bei einem Bombenangriff stark beschädigt. Die Türme, das Dach sowie das Gewölbe und die Ausstattung der Kirche wurden vernichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten einige Mönche ins Kloster zurück und begannen mit Renovierungsarbeiten. Seit 1950 wurde jedoch das gesamte Ordensleben in der Tschechoslowakei vom kommunistischen Regime mit Gewalt unterdrückt. Der Prior des Klosters, Marian Schaller, starb im kommunistischen Gefängnis an den Folgen der Folterung. Dem Abt und einigen Mönchen gelang es, nach Italien zu flüchten, wo sie im Exil wieder ein Kloster namens Emmaus gründeten. Die Prager Klostergebäude wurden währenddessen von der Akademie der Wissenschaften genutzt. In der Zeit des kommunistischen Regimes wurden nur die Kirchentürme wieder aufgebaut. 1990 wurde das Kloster den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben. Mit der Renovierung der Kirche hat man 1997 begonnen. Nach und nach wurden die erhalten gebliebenen Wandgemälde im Presbyterium, an der Decke und im Nordschiff restauriert. Es hat eine symbolische Bedeutung, dass der erste Gottesdienst nach 60 Jahren in der Kirche von Bischof Astrid Warstedt, dem Erzabt des ungarischen Benediktinerklosters Bánhalma, zelebriert wurde. Diese Abtei wurde einst von den Mönchen aus Prag-Břevno gegründet. Die wiedergeöffnete Kirche im Emmauskloster, das 1347 von Karl IV. Errichtet wurde und am Ende des 14. Jahrhunderts ein wichtiges Kulturzentrum darstellte, ist bestimmt einen Besuch wert. Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Katrin Sliver
und Lothar Martin.
Wenn ich zurückdenke, war in meiner Kindheit ein normales Telefon ein kleines technisches Wunder und etwas, was sich nur reiche Leute leisten konnten. Was ist heute alles möglich? Die moderne Zeit hat sicherlich viel Interessantes gebracht und die Entwicklung hat uns manchmal den Atem stocken lassen. Wir haben viel lernen und begreifen müssen, aber ob alles so positiv ist, wage ich manchmal zu bezweifeln. Wenn ich zum Beispiel an den leidigen Irakkrieg denke, dann habe ich den Eindruck, dass die moderne Technik auch sehr viel Negatives gebracht hat und in falschen Händen großes Unheil anrichten kann.
Dies waren die Worte von Herrn Ulrich Peschken aus Krefeld, die er in einem jüngst an uns gerichteten Hörerbrief zum Ausdruck gebracht hat. Herr Peschken, der Mitglied im Deutschen Monitorclub ist, ließ uns im Folgenden jedoch auch noch wissen, warum er die militärische Intervention der US-Amerikaner und Briten im Irak nicht begrüßt hat und warum er prinzipiell gegen eine kriegerische Lösung von Konflikten ist.
Was helfen all die zielgenauen Superwaffen, wenn trotzdem unzählige unschuldige Menschen sterben müssen oder Haus und Hof verlieren? Da ist die Technik oder der Mensch, der damit umgehen soll, wohl überfordert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir 1939 vor dem zerstörten Elternhaus standen, und ich habe kein Verständnis für das, was zurzeit in Bagdad passiert.
Als Herr Peschken seinen Brief an unsere Redaktion verfasst hat, waren die Kampfhandlungen im Irak noch in vollem Gange. Inzwischen ist das Regime des Diktators Saddam Hussein zerschlagen. Die Vereinigten Staaten haben den Krieg, wenn auch noch nicht offiziell, für beendet erklärt. Es geht jetzt mehr denn je um die Fragen, was kommt nun für die Menschen im Irak, wie wird ihnen humanitär und später auch finanziell geholfen, oder aber um die Klärung der grundsätzlichen Diskussion, die dieser militärische Konflikt ausgelöst hat, nämlich: Wie gehen wir in Zukunft mit diktatorischen Regimen um? Sind dazu häufiger bewaffnete Auseinandersetzungen notwendig? Oder aber hat dieser Krieg bewiesen, dass die militärische Variante nicht der Weisheit letzter Schluss ist? In diesem Zusammenhang hat unser Hörer, Herr Thomas Kubaschewski aus Berlin, einen von Radio Prag gesendeten Beitrag aufgegriffen, um uns Folgendes darauf zu antworten.
Sehr beeindruckt hat mich Ihre darauf folgende Meinung über die Proteste gegen den Krieg der USA im Irak. Zu Recht fragten Sie, wo die Proteste der Linken bleiben, gegen andere Kriegshandlungen derzeit in fast aller Welt, in Teilen Afrikas, den Krieg der Russen gegen die Tschetschenen, gegen das diktatorische Regime auf Kuba. Da haben Sie eine Idee aufgegriffen, die ich schon lange in mir hegte. Sehr gut. Vielen Dank für diesen offen ausgesprochenen Gedanken. Wir sollten alle den Mund aufmachen gegen Kriege und Diktaturen auf dieser unserer Welt, auch gegen den Krieg der USA.
Was zurzeit aber wichtiger ist, bei all der hitzigen, ganze Kontinente, Länder, ja Familien und Arbeitskollektive spaltenden Diskussion über Sinn und Unsinn von Kriegen im 21. Jahrhundert, ist die Tatsache, dass den Menschen im Irak nun dringend und schnell geholfen werden muss. In dieser Hinsicht beteiligt sich die Tschechische Republik, wie von uns mehrfach berichtet, unter anderem mit einem Feldlazarett an der humanitären Hilfe. Sicher ein löbliches Engagement, wenn da nicht das ganze Hickhack im Vorfeld der Entsendung des Lazaretts gewesen wäre. Und auf genau diese Problematik zieht die Meinung unseres Stammhörers Engelbert Burkner aus Hildesheim, der uns schrieb:
Warum wird eigentlich so lange diskutiert, bis das tschechische Militärlazarett an den Persischen Golf geschickt werden kann, wo doch die Genehmigung der Regierung vorliegt? Gerade diese Art der humanitären Hilfe wird doch in der jetzigen Situation im Irak dringend gebraucht. Vielleicht werden Sie jetzt einwenden, dass die Deutschen auch immer ziemlich lange und ausgiebig diskutieren, bevor ein Entschluss gefasst wird. Aber dieses bezieht sich dann nur auf den Einsatz von militärischen Dingen wie Truppen und Material. Humanitäre Hilfsleistungen werden sofort in Bewegung gesetzt.
Verlassen wir aber nun das Thema Irak und wenden uns im zweiten Teil dieser Sendung nun noch Ihren Anregungen, Wünschen und Fragen zu. Viele Ihrer Zuschriften befassen sich immer wieder mit der Hörbarkeit bzw. der Empfangsqualität unserer Sendungen. Sehr oft kommt dabei zum Ausdruck, dass diese auf den Kurzwellen durchaus gut empfangbar seien, aber leider nicht immer störungsfrei. Vor allem, wenn zu gewissen Zeiten andere Sender mit starkem Signal quasi in unser Programm hineinstrahlen. Ähnliches gilt für unsere Mittelwellensendung, die wir täglich um 20 Uhr auf drei Frequenzen ausstrahlen, von denen insbesondere die Frequenz 1071 kHz bemängelt wird. Dagegen sind wir als Redaktion leider machtlos. Und wann sich der Wunsch unseres Hörers Wolfgang Marschall aus Leipzig, über die sogenannte digitale Kurzwelle alsbald in UKW-Qualität senden zu können, erfüllt, können wir auch nicht sagen. Daher für alle, die mit der Sendequalität häufiger so ihre Probleme haben, hier der Tipp unseres Hörers Georg Eisert aus Seelo.
Hören kann ich Sie so oft ich will, wobei ich des besseren Empfangs wegen auf Satellit umgeschwenkt bin.
Die Empfangsmöglichkeiten via Satellit entnehmen Sie bitte unserem Sendeplan, den wir Ihnen nach entsprechender Anfrage jederzeit kostenlos zur Verfügung stellen. Oder aber über unsere Internetseite www.radio.cz/deutsch. Sehr beliebt bei unseren Hörern sind des Weiteren unsere QSL-Karten, die wir an die Schreiber von Empfangsberichten versenden. Auch unsere aktuelle Serie historische Motorräder aus tschechoslowakischer bzw. tschechischer Produktion macht da keine Ausnahme. Im Gegenteil. Ihre Beliebtheit wird nicht zuletzt durch die E-Mail von Herrn Wolfgang Dietzel aus Thüringen zum Ausdruck gebracht.
Nun, in meiner Jugendzeit erinnere ich mich noch genau an den satten Sound der schweren Java-Maschine, welche hier bei uns in der DDR als Import verkauft wurde, aber leider viel zu teuer war.
Gibt es noch die Radio-Hobby-Sendung? Lautet die von Rainer Peutert aus Stendal an uns gestellte Frage, die so oder ähnlich immer wieder auch von anderen Hörern, insbesondere den sogenannten DXern, aufgeworfen wird. Wir müssen das verneinen, da wir dazu leider keinen entsprechenden Experten mehr in unseren eigenen Reihen haben. Dafür gibt es aber noch jede Menge DX-Fans und Organisatoren von DX-Treffen außerhalb der Redaktion, denen wir gern bei der Organisation ihrer beliebten Veranstaltungen, soweit es unsere Möglichkeiten zulassen, behilflich sind. Daher ergeht zum Abschluss unserer heutigen Sendung folgender Veranstaltungshinweis.
Am Samstag, dem 10. Mai 2003, findet ab 14.30 Uhr im Gewölbekeller des Alten Schlosses in Baden-Baden das 22. überregionale DX-Treffen für Kurzwellenhörer und DXer im Raum Murgtal, Karlsruhe, Bretten und Offenburg statt. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des Rundfunkfernempfangs aus dem angesprochenen Gebiet und natürlich auch darüber hinaus sehr herzlich eingeladen, unabhängig jeglicher Clubmitgliedschaft. Organisator dieses Treffens ist auch in diesem Jahr wieder der Kurzwellenhörerclub Murgtal, Ortsring des SWLCS. Ihr Ansprechpartner ist Herr Bernd Seiser aus Gaggenau-Ottenau, telefonisch zu erreichen unter der Nummer 07225 3922.
Näheres zum Programm dieser Veranstaltung teilen wir Ihnen in 14 Tagen in unserer nächsten Hörerpostsendung mit. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie uns treu. Vom Mikrofon verabschieden sich
Katrin Sliwa
und Lothar Martin.
Sie hören Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytí.